steigert sich der Intelligenz. Komplett verweigert ein feines Gesetz für die ganze Nation. Ein Stoppschild bald auch im Telefon. Jetzt in China? Man kann das erklären wie eine Mauer quasi. Jetzt geht es los mit der Internet-Stasi. Das ganze Gesetz ist doch Gurkensalat. Ich hab jetzt DSL im Schurkenstaat. Bis gerade hat der Song echt gut gerockt. Doch jetzt wurde der Refrain geblockt.
Das Schlimmste an Zensur ist Piep. Herzlich willkommen beim Penta-Radio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Was ist denn heute unser Thema?
Heute möchten wir einem Urgestein der IT gratulieren, und zwar dem Unix-Betriebssystem.
Und wie alt wird das?
Zumindest in diesem Jahr wird es 40, wenn man denn... Also da gibt es verschiedene Daten, die man eigentlich heranziehen könnte, um das Geburtsdatum zu nennen. Aber es gibt halt verschiedene Leute, die der Meinung sind, dass eben vor genau 40 Jahren, also 69, das Betriebssystem so entstanden ist. Den Namen hat es dann erst ein Jahr später bekommen und so, aber ja, ich glaube, man geht davon aus, dass es 69 geschrieben wurde. Aber zu der ganzen Historie kommen wir dann bestimmt noch ausführlich.
Genau, wir beginnen nämlich wie immer wieder mit den Neuigkeiten des Monats. Und da ist ja wieder eine Menge passiert. Insbesondere wurde in Deutschland die Zensur eingeführt.
Ja, wenn wir dann hier ein paar technische Schwierigkeiten beendet haben oder der ganzen Sache Herr geworden sind mit unserem Unix-artigen Betriebssystem hier oder ich mit meinem, dann haben wir den Volker Pispers, der uns das erklärt, wie das ist mit der ganzen Zensur, aber vielleicht erzählen wir mal ein bisschen was so über die ganzen Aktionen, die so dagegen gelaufen sind oder dagegen Sturm gelaufen sind, muss man ja sagen.
Ja, das geht ja nun schon eine Weile. Also angefangen hat es damit, dass die Politiker die Internetprovider so selbst verpflichten wollten, selbst ihr DNS zu sperren. Also, dass die Leute nach der numerischen Adresse von Webseiten fragen und der Provider dann eine falsche Adresse ausliefert. Man fragt sich vielleicht, warum hat die Familienministerin das noch nicht in den ersten 3 Jahren ihrer Amtszeit gemacht? Vielleicht kann das ja ein Anrufer beantworten. Unsere Nummer ist die 0351 für Dresden und dann 3205-4711 und man kann diese Nummer auch auf der Coloradio-Homepage raussuchen, das ist www.coloradio.org. Und natürlich freuen wir uns auch über Anrufe zum Thema dann später 40 Jahre Unix.
Ja, falls ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt mit dem Betriebssystem, falls ihr der Meinung seid, ihr habt das Ganze schon mal direkt oder indirekt benutzt, ruft uns an, erzählt uns drüber. Ja, und wenn ihr was zur Einführung der Zensur im Internet in Deutschland erzählen wollt, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr denkt, wir wären total bekloppt und das ist alles nur, um irgendwie Kindesmisshandlung.
Genau, ihr müsst wissen, wir sind eigentlich gegen Zensur und ja, auch gegen Kindermissbrauch. Deshalb hätten wir gern jemanden, der das alles toll findet, was unsere Regierung gerade macht.
Ja, oder wir wären auch froh über Leute, die das Ganze verstehen und uns mal erklären, warum das gut ist. Und wir unterhalten uns dann auch gern mit solchen Leuten, weil bei uns hier, wie gesagt, so ein bisschen Konsens drüber herrscht, dass, also wenn diese Familienministerin jetzt die, also sich viel Mühe gemacht hat, immer irgendwie in die Öffentlichkeit zu langen und das auch mit PR-Agenturen und so hinterlegt, wenn die sich jetzt so viel Mühe gibt, hier kurz vor der Wahl noch einen großen Kracher zu landen, wo eigentlich, also mit so einem Totschlagargument hier unserer Meinung nach ziemlich polemisch auftritt, dann ja, würden wir es alles vielleicht doch besser verstehen, wenn ihr uns das erklären könnt.
Und wenn ihr gerade gemütlich vor dem Rechner sitzt und nicht zum Telefon greifen wollt, dann könnt ihr uns auch anskypen. Wir haben gerade den Skype offen. Der Skype-Name ist Penta Radio 24.
Ja, du sprachst vorhin die Aktionen im Vorfeld an. Die Gründe der Regierung, die immer herangezogen werden, sind ja, dass es ein Millionengeschäft ist, mit Kinderpornografie zu handeln. Und dass man doch in anderen Ländern da außerhalb seines Hoheitsbereiches liegt, wenn man da die Provider, die eben dieses fragwürdige Material hosten, anschreibt. Tja, Aktivisten haben gezeigt, dass man die Sperrlisten anderer Länder automatisiert durchgehen kann. Und da gibt es im Internet so ein System, das nennt sich Whois. Da kann man zu jeder IP-Adresse und zu jeder Domain den Ansprechpartner herausfinden und den dann auch anschreiben. Einfach eine Mail schicken. Das geht ja auch automatisiert, sieht man ja beim Spam. Und es hatte wohl auch über 90% Erfolg.
Also da muss man vielleicht dazu sagen, dass mittlerweile gibt es einen Haufen Skripts im Netz, die man da finden kann, wo man eigentlich so eine Sachen schon mehr oder weniger automatisiert machen kann. Es zeigt sich eben auch, dass es zum Großteil sofort zu Erfolg führt. Also innerhalb von wenigen Stunden sind dann solche Inhalte wirklich aus dem Netz verschwunden. Und ja, verschiedene Minister oder verschiedene Politiker sagen dann aber, naja, so kann man das aber nicht machen. Man muss da so ein bisschen den Dienstweg einhalten und da muss man dann also, ach, was weiß ich, erst die Behörde informieren und die informieren dann wieder eine andere und alle Wege einhalten.
Und vielleicht klappt es auch in einigen Ländern nicht.
Ja, und dann könnte es ja sein, das klappt gar nicht, weil die haben jetzt nicht verstanden, was wir von denen wollten und so. Wenn man sich allerdings mal anguckt, wie das so bei anderen kriminellen Aktionen im Netz passiert, wie Phishing-Seiten zum Beispiel, wo dann Banken ganz, ganz schnell reagieren, da ist sowas eben auch innerhalb von 3 Stunden oder so aus dem Netz raus.
Ich glaube,
zudem ist Kinderpornografie in jedem Land der Welt verboten.
Ja, ich glaube, das Problem daran ist einfach, dass die Politiker mit der Geschwindigkeit des Internets nicht mithalten können. Das Internet, wenn man sich das mal anguckt, das kennt keine Grenzen mehr. Und das ist eigentlich ja das Schöne.
Das sind wir also von Laien regiert?
Genau, auf jeden Fall. Ich meine, das gestern im Phoenix-Interview, da war einer von der CDU da und
ja, wobei der andere Gesprächspartner von Piraten sich, glaube ich, auch nicht so richtig wacker geschlagen hat.
Was ist für ein Interview?
Ja, da gab es im Phoenix so ein Interview zwischen einem Staatsrechtler mit CDU-Parteibuch. Dann einen, der den toll fand, der war der Moderator und dann von dem Vorsitzenden der Piratenpartei.
Jemand, den man dissen kann.
Ja, kann man bestimmt nachhören heute, das Magazin.
Da gibt's auch schon auf Pirate Bay.
Oh. Ja, da gab es heute ein Interview mit der Dresdner oder Sächsischen Piratenpartei.
Ja, das gibt's da auch.
Genau.
Also ich bezog mich jetzt auf dieses diese Tagrunde gestern im Fernsehen.
Achso, okay, ja, mal gucken, wann das Interview auf Pirate Bay ist.
Das ist schon da.
Ich meine, das von hier heute.
Das ist auch schon da.
Klar, wir können das nur bezweifeln. ja, aber man muss da gar nicht so richtig lieb sein, weil ich glaube, die Karten liegen jetzt wirklich auf dem Tisch. Ich glaube, es sind alle Argumente vorgebracht worden. Und das Wiederholen von irgendwelchen falschen Aussagen, wie das BKA kann da nichts machen, bei uns sind die Hände gebunden, ist mehrfach widerlegt worden. Das ganze Zeug von was weiß ich, diese Sperrlisten bringen irgendwas, ist widerlegt worden, weil einer der Pioniere, Schweden, da hat ja der zuständige Kripo-Beamte dort gesagt, das bringt nichts. Es ist mehrfach widerlegt worden, dass überhaupt da ein großes Geschäft im Internet so stattfindet, wie das jetzt Ganze, wie das Ganze gesperrt wird. Es gibt die Verschwörungstheorien, wo einer einem erzählt hat, dass die ganze Sache eben doch eher so aus Richtung Innenministerium, BKA kommt. Und weil sich da Leute schon ein bisschen die Finger verbrannt haben, so munkelt man, hat man eben die von der Leyen davor geschickt. Und irgendwie, wie gesagt, wenn die 3 Jahre lang nichts vom Internet gehört hat, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass sie nur gerade vor der Wahl jetzt hier so ein Ding versucht zu reißen? Also die hat wirklich 3 Jahre Zeit gehabt. Oder vielleicht hat sie jetzt gemerkt, dass ihre ganzen Sachen, die sie so gebracht hatte, irgendwie nichts so richtig gebracht haben. Aber das sagt eigentlich der Herr Pispers sehr schön. Wir versuchen jetzt mal, ob wir das abspielen können. Das ist der dritte
Ja, ich sehe schon, du hast dir den Screenshot deines Brennprogramms ausgedruckt.
Genau, leider hat das Brennprogramm nur ein Image erstellt.
Okay, wir schauen mal.
Du Screenshot-Ausdrucke.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Kein vernünftiger Mensch kann widersprechen, wenn scheinbar etwas zum Wohle der Kinder getan wird. Zumindest das hat Ursula, die von der Leyen Mutter der Nation, begriffen. Wer vorführt, dass er Kinder liebt und sich für sie zu engagieren scheint, wird selber geliebt. An der Stelle ist der Wähler genauso berechenbar, wie ihn die Demoskopen gerne immer hätten. Und Frau von der Leyen liebt Kinder, das hat sie privat eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor allem liebt sie das Kinderkriegen. Deshalb kämpfte sie als Familienministerin zunächst mal gegen das Aussterben der Deutschen. Vor allem gegen das Aussterben der falschen Deutschen. Denn die heilige Ursula hatte schnell erkannt, dass sich in diesem Land vor allem die Bildungsfernen, also die falschen Menschen, fortpflanzen. Die von ihr erfundene Akademikerinnen-Wurf-Prämie sollte das ändern. Nachdem nun die seit Monaten wieder rückläufigen Geburtenzahlen beweisen, dass ihr Elitenaufforstungsprogramm grandios gescheitert ist, suchte sie händeringend nach einem neuen Thema, das irgendwas mit Kindern zu tun hatte, ohne die Situation der Kinder ernsthaft zu verbessern. Und da entdeckte sie die Kinderpornografie im Internet. Eine todsichere Nummer. Denn wer könnte es allein schon wagen, darüber auch nur diskutieren zu wollen? Leider ist die von Frau Ursula vorangetriebene Internetzensur für die von Kinderpornografie betroffenen Kinder genauso hilfreich, wie es die Akademikerinnen-Wurf-Prämie für die Fortpflanzung der richtigen Deutschen war. Denn statt sich um die Löschung dieser unbestritten furchtbaren Seiten zu kümmern, wird nur ein virtuelles Stoppschild aufgestellt. Das Stoppschild kennen Sie aus dem Straßenverkehr. Es heißt nicht Durchfahrt verboten oder Straße gesperrt, es heißt, man soll anhalten, sicherstellen, dass keiner kommt und dann in Ruhe weiterfahren. Folgerichtig wird der Zugang zu den schrecklichen Seiten nicht gesperrt, sondern lediglich so erschwert, dass nur noch die hinkommen, die unbedingt hinwollen und sich etwas mit dem Internet auskennen. Vergleichbar wäre, ein Polizist überrascht einen Vergewaltiger auf frischer Tat und statt sich auf ihn zu stürzen, errichtet er einen Sichtschutz, damit zufällig vorbeikommende Passanten die schrecklichen Bilder nicht unfreiwillig ansehen müssen. Da würde man doch auch sagen, gut, dass sich da mal einer drum gekümmert hat. Bis neulich.
Ja, das war Volker Pispers.
Genau, der hat ja gerade sein aktuelles Programm irgendwie.
Bis neulich heißt es.
2009 kam im Fernsehen und
jedes Jahr wieder.
Ich habe es, glaube ich, auf YouTube gesehen. Kann ja nicht immer Fernsehen gucken.
Kann man auf jeden Fall jedem empfehlen. Volker Pispers ist absolut top.
Ja, noch so ein paar Sachen zu der ganzen Zensurgeschichte. Was ich ja richtig spannend finde, ist, dass sich wahrscheinlich, weil so ein schwer verständliches Ding ist und alle Argumente eigentlich dagegen sprechen und auch andere seriöse Experten, selbst das Wall Street Journal hat jetzt Wir sind China ausgerufen für Deutschland, hat sich doch eigentlich eine ziemlich große Protestbewegung mittlerweile gebildet. Also ich glaube, so das größte Ding ist, dass der Taos, den kennt ja vielleicht der eine oder andere noch von Datenspuren, ausgetreten ist aus der SPD und meine Datenspuren eingetreten. Meine Datenspuren. Ja, vielleicht kommt er ja wieder dieses Jahr im Oktober. Bei den Piraten eingetreten ist. Und die Piraten, die kriegen zurzeit eine ganze Menge mediale Aufmerksamkeit, zumindest im Vergleich zu dem, was vorher war. Es geht auch schon los, dass auf die, sagen wir, medial eingedroschen wird. Was aber vielleicht ja, zumindest besser ist, als überhaupt nicht in die Nachrichten zu kommen. Und wenn sie es denn dann schaffen, ihre Themen gut rüberzubringen, denke ich, werden sie es wahrscheinlich mit einem 5%-Design noch nicht schaffen, aber ich glaube, Schwarz-Gelb tut einiges dazu, dass es dann vielleicht in 4 Jahren soweit ist, dass sie die SPD zumindest hinter sich lassen.
Wobei nein, ich hoffe doch schon dieses Jahr, denn es gibt ja so eine Menge Leute, die jetzt der Piratenpartei beitreten, von denen man es nie erwartet hätte.
Und wer sich von den Piraten nochmal überzeugen möchte, wir haben vorhin im Magazin hier auch eine Sendung mit den Dresdner Piraten aufgenommen, die ihr vorhin schon erwähnt, gibt es bald überall.
Genau, können wir aber nochmal erwähnen. Wir
haben genau,
heute das Werbung Magazin machen. Lief heute mit den Piraten aus Dresden.
Ganz spontan.
Ja, na egal, also Vorreiterzensur sind ja noch andere Länder, China zum Beispiel, die haben jetzt so eine Verpflichtung für PC-Verkäufer rausgegeben, dass, wie heißt es irgendwie, Green Wall oder Green Dawn?
Green Dam.
Green Dam, ja. Lustig dabei, da haben nur verschiedene Leute drüber geguckt und raus, also irgendwie so eine Ami-Firma, so eine Filterfirma hat rausgefunden, dass da irgendwie Source-Code von ihnen, nicht Source-Code, aber Binärcode von ihnen mit drin ist. Ja, und dann habe ich einen Exploit dafür gesehen, aber ich kriege jetzt nicht mehr richtig zusammen, es waren irgendwie bloß 5 Zeilen. Dass,
ja, den gibt es auf Wikileaks.
Achso, genau. Ja, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, mit welcher Qualität da die Software gestrickt wurde. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt so, ne? Den Internetfilter haben sie jetzt eine ganze Weile gehabt. Bei Olympia hat sich ja natürlich noch Gott und die Welt drüber aufgeregt. Also alle die Leute, die heute für ähnliche Maßnahmen hier sich aussprechen, die waren damals also schwer enttäuscht. Und
ja, aber ja. Diese Green Dam Software ist wohl auch freiwillig zum Kinderschutz zu installieren.
Ja, ja, die ist so freiwillig, wie immer am Anfang alles freiwillig ist. Ich glaube aber, PC-Verkäufer sind dazu verpflichtet, das Zeug vorzuinstallieren.
Ja, du musst es bei jeder Betriebssysteminstallation wo wieder neu drauf spielen. Also du kannst da nicht irgendwie sagen, okay, ich mach's mir neu und lass es dann weg, sondern du musst
Windows reinstallieren geht nicht?
Nee, du musst dann auf jeden Fall diese Green Dam wieder dazu installieren. Tja.
Tja, naja, gut. Und das ist halt der nächste Schritt dann. Also mal gucken, wenn wir das bekommen. Da ich schon angesprochen hatte, wäre wahrscheinlich hier die nächste Wahl und da darf man sich eben auch nicht täuschen lassen. Also die Wahl in Deutschland, glaube ich, wird von Rentnern entschieden. Mhm. Und die wählen wahrscheinlich das, was sie schon die letzten 30 Jahre gewählt haben.
Keine Experimente.
Genau. Wobei das lustig wird. Also ich habe irgendwo mal auf einer Seite gelesen, dass ja jetzt in manchen Ländern schon, wo die Rolle der Frau noch so ein bisschen nicht ganz so anerkannt ist, wie zum Beispiel in Polen. Also das ist auch eine lustige Geschichte. In Polen wird jetzt in einem öffentlichen Radiosender, also der von öffentlichen Geldern finanziert wird, Frauen bis 14 Uhr verboten, dort zu sprechen, also als Moderator aufzutreten, weil männliche Stimmen irgendwie glaubhafter klingen oder irgendwie so ein Ding haben die da
reingebracht. Ja, und dann pünktlich zu den 20 Uhr Nachrichten setzen sie dann Frauen rein, damit alles gelogen klingt, oder?
Ja, also das ist irgendwie, das ist Polen, ja, und das ist 2009, das ist echt unglaublich.
Und die sind in der EU?
Ja, die sind auch in der EU und sind jetzt ganz traurig, dass der Obama nicht ihr Landen mit Raketen ausrüsten will, zumindest nicht mit so vielen, wie der Bush noch gesagt hat. Nee, und wenn dann also in solche Länder die Merkel zusammen mit dem Westerwelle als Außenminister reist, also das wird bestimmt lustig.
Sie dürfen erst nach 15 Uhr sprechen, Frau Merkel.
Genau, und der Westerwelle wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Aber naja,
Oder die haben das für Politiker wie die Merkel gemacht, dieses Gesetz, dass eben, wenn Frau Merkel den Mund aufmacht, da weiß man, ah ja, da kommt jetzt nur raus.
Ja, zu dem Thema noch, die CDU ist ja jetzt auch nicht, dass sie nicht sagen würden, was sie vorhaben. Und in ihrem Parteiprogramm ist wohl jetzt rausgekommen, fordern sie was Ähnliches, was in Frankreich jetzt erstmal wieder gekippt wurde vom Verfassungsgericht dort. Wurde aber der Sarkozy sagt hier, der jetzt irgendwie Sonnenkönig sein will, machen wir trotzdem. Es geht dort um die Zwangsaussperrung vom Internet. Also wenn ein potenzieller Falschscherer dabei erwischt wird, wobei derjenige, der das Ganze überprüft hat, glaube ich, im Schnitt 20 oder 25 Sekunden Zeit, hatte der, hilf mir mal mit dem Namen.
Helikin, letzte genau. Penta-Radiosendung.
Uns berichtet, live aus dem Land, nicht live aus dem Land, aber als Bewohner dieses Landes. Kann man sich natürlich vorstellen, dass es da auch ab und zu mal ein bisschen falsch zugeht. Und das nächste ist es einfach unglaublich, wo die ganze Welt sich immer mehr in das Netz reinbewegt, den Leuten einfach zu sagen, hier, ihr kriegt jetzt hier Hausarrest oder sowas, ihr dürft nicht mehr vor die Tür gehen. Also das ist, naja. Was ich auch spannend fand, so eine Frauenrechtlerin.
Die Alice Schwarze?
Genau, so.
Vom Magazin sie, Emma.
Wo man gar nicht mehr wusste, dass es die überhaupt noch gibt.
Die war wohl damals mit dieser Aktion berühmt geworden, Wir haben abgetrieben, wo sie da die Frauen, wo das noch verboten war, eben dazu gebracht hat, drüber zu reden, glaube ich.
Ja, aber das war noch. Ne?
Das war noch Vorzeiten, ja, ja.
Ja, die Tante jedenfalls, die ist jetzt irgendwie mit ihrer Zeitung wieder laut geworden und man merkt, dass auch dort das Internet noch nicht angekommen ist.
Macht die nicht Werbung für die Bild?
Gleichschaltung der Presse, so langsam hier im Land.
Ja, also irgendwie ist, keine Ahnung, was da in ihrem Hirn passiert ist.
Naja, das ist halt dasselbe wie mit den Grünen. Damals revolutionär und heute etabliert.
Ja, nicht nur etabliert, das ist Anzug an und gleichgeschaltet, würde ich ja fast sagen. Tja. Also, dass der Fischer jetzt mit der Albright da oder unter der Albright in so einer Beraterfirma arbeitet, das ist irgendwie so.
Auf der Albright vielleicht.
Was Geld alles machen kann.
Ja.
Ja.
Vom Steinewerfer zum, naja. Eine andere Sache noch aus Frankreich. Da ist den Leuten aufgefallen, wir müssen also präventiv die Leute überwachen und da will der Sarkozy oder nee, wie spricht man das aus?
Sarkozy.
Ja. Der will jetzt also SMS und Blogs überwachen, präventiv und dann die Leute schon mal festnehmen, wenn sie da irgendwas geschrieben
ganz,
haben.
Ganz kurz, wie will man einen Blog präventiv überwachen? Also so bevor der Inhalt überhaupt schon drin ist.
Google-Blog-Search?
Genau. Und wenn du da in deinem Blog schreibst, direkt wir treffen uns on the heute fly. Zu 20 an der Straßenecke, dann kommst du da vielleicht schon gar nicht mehr hin. Wie Leute, die ein Theaterstück aufführen wollten, nicht mehr zu unserer Zensursula hingekommen sind. Also ist ja mittlerweile so ein bisschen
Sport, Volkssport.
Naja, also es ist eine legale Form des Protests, sage ich, und der ganzen Sache auch wirklich angemessen. Dass,
ja, die haben sich Schildung, ja.
Ja, in Hannover ging das, glaube ich, los, dass dort die Tante aufgetreten ist, hat irgendwas erzählt und in ihrem Rücken haben Leute Konterfeis von ihr ausgerollt.
Genau, ein Großplakat aufgehängt.
Mit dem üblichen Logo. Und daraufhin hatte die Security von ihr gefordert, von der Uni-Security das Poster dort zu entfernen.
Nein, Moment. Ich glaube, in Hannover ist das erfolgreich gelaufen für die Proteste. Woanders haben sie
genau.
sich nur
warte.
Schilder umgehangen und
Trillerpfeifen. Das dritte Ding. Okay. Jedenfalls in Hannover hat dann aber die Uni-Security gesagt, nee, wieso, wir können ja nicht erkennen, dass es irgendwie die Politikerin dort beeinträchtigt und lassen wir doch mal hängen. Die nächste, zumindest Aktion, von der ich mitbekommen hatte, war in Leipzig, wo ja ähnlich halt Post ausgerollt wurden und so. Und dann, glaube ich, auch ein bisschen eine Diskussion über das ganze Thema gab, aber natürlich Unverständnis bei der üblichen Besucherschaft da von der Aktion. So, und jetzt das letzte Ding war im Kinderzirkus. Ja, und da hatten sich welche ausgedacht, die hängen sich, genau, glaube ich, Schilder um. Und sind dann da hingefahren zu dem Zirkus und sind noch eingeladen worden, in den Zirkus rein, doch an der Veranstaltung teilzunehmen, weil sie so nett aussahen. Und das haben sie noch gemacht. Und als die von der Leyen ankamen, haben sie halt ihre Schilder umgehängt. Das Ganze als sollte ein Theaterstück werden. Und haben mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam gemacht. Und da sind wohl Polizeibeamte so ein bisschen, wie ich mal sagen würde, ausgerastet. Also haben sie erstmal dort des Platzes verwiesen. Und wenn sie irgendwie nicht sofort dem Ganzen Folge leisten, dann irgendwelche Sachen angedroht. Ich glaube auch, dass sie die mitnehmen aufs Polizeirevier und so.
Nee, Personalien wurden sowieso aufgenommen.
Ja, das ist ja so und so fällig. Und der Polizeibeamte wusste aber seine Dienstnummer nicht. Danach hat ihn eine Protesterin gefragt und es konnte er nicht sagen. Naja. Ich meine, es ist natürlich auch schwer, so für Leute, die da nicht unbedingt bis zum Äußersten bereit sind bei solchen Aktionen, dann plötzlich mit solchen Bulldoggen da konfrontiert zu sein. Also die wirklich irgendwie ein bisschen vergessen, wofür sie da stehen. Na gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die von der Leyen sich solche, sie wird es bestimmt als Störung betrachten, solche Protestaktionen unterbinden will.
Naja, vielleicht ist es deshalb, also das wurde bestimmt aus Amerika abgekupfert, da hat jetzt das US Department of Defense gesagt, dass Proteste Low-Level Terrorism sind. Also eine niedrige Form von Terrorismus.
Genau, super Demokratieverständnis.
Na klar, machen wir immer so. Ich meine, deutsche Firmen sind ja eh sehr tief in der Demokratie verwurzelt. Zum Beispiel Nokia, Siemens liefert momentan die Überwachungstechnologie an den Iran. Und ich schätze, dass die Internetzensur hier in Deutschland einfach nur so ein neuer Konjunkturmotor sein soll. Dass man dann einfach sagen kann, wir tun was für die Konjunktur, indem wir Firmen helfen. Siemens hofft ja momentan noch auf Bailout-Kohle, damit sie also auf diese ganzen Infrastrukturprogramme, damit sie aus ihren schwarzen, aus ihren roten Zahlen rauskommen.
Obwohl sie eigentlich wirklich spekulative Verschwörungstheorie.
Das macht Spaß.
Was aber keine Verschwörungstheorie ist, die Infrastruktur im Iran ist natürlich aufgebaut worden.
Ja, von
wegen
Nokia
der Pornografie,
Siemens,
die man damit rausspielen wollte. Ja, aber heute ist es alles total super, wenn da im Iran geblockt wird bis zum Umfallen
und klar,
auf YouTube irgendwelche Videos hochgeladen werden, die dann irgendwie ohne das ganze Zeug gegenzuchecken abends in der Tagesschau laufen.
Diese Videos haben sie bis jetzt nur im Internet gesehen.
Ja, und für alle Internetausdrucker, hier nochmal eine Tagesschau. Wobei man ja auch sagen muss, also der Begriff Internetausdrucker, der greift auch um sich. Das ist ja, glaube ich, eine Sache, die habe ich zum ersten Mal auf dem Kongress gehört. Den Begriff. Also auch schön, weil man sieht, dass irgendwie so eine rein sonst was Zeitung dann unter den Schlagzeilen Artikel aufmachen. Mhm. Ja, dann ist noch was ganz, ganz Schlimmes passiert. Wir kennen ja alle den Wifis-Pütz und dessen Account bei Abgeordnetenwatch muss gehackt worden sein.
Nein.
Doch.
Erzähl.
Weil er hat ja erst erzählt, wogegen die Internetsperren dann alles eingesetzt werden. Also ich glaub,
Berliner Zeitung war das, ne? Wo der doch das Interview gegeben hat?
Ja, das kann,
Berliner
sein.
Kurier?
Das kann sein.
Ja.
Und also Kinderspiele und bla bla. Ich weiß gar nicht, ob er Urheberrechtsverletzungen mit dazu gesagt hatte.
Das war bestimmt
und
das Erste.
Wahrscheinlich noch das Terroristenvideo und was dann, also, naja, alles so weitergeht. Und plötzlich hat er bei Abgeordnetenwatch komplette Gegenteil geschrieben. Also, das war sehr verdächtig.
So. Wieso, als Politiker fällt man auch schon ab und zu mal um, oder? Passiert doch.
Besonders bei der SPD?
Genau, also die Superumfaller, eine der Superumfallerinnen, die jetzt ja auch in der Mainstream-Presse
immer mit
was in Browser nochmal zitiert wird. Wir erinnern uns alle an dieses Kinderfernsehen-Interview.
Kinderreporter von ZDF ist das, oder?
ARD, genau, also wer das noch nicht gesehen hat, das ist Pflicht. Und die Frau ist aber jetzt in ihrer Internet-Expertise bestätigt worden. Der Superverein ECO.
Stimmt.
Der hat sie zu irgendwie, ich habe es vergessen, den Titel, aber irgendwie Internetpersönlichkeit des Jahres 2009 gewählt worden. Naja, die haben irgendwie ein komplettes Ding an der Klatsche. Ich weiß doch gar nicht, wofür die sonst so da sind. Also
wahrscheinlich wurden die nur dafür gegründet, um mal so ein bisschen positive Schlagzeilen zu machen.
Ja, naja, man munkelt ja auch, die wollten ja eigentlich einen Negativpreis vergeben, was sie dann doch nicht gemacht haben. Aber vielleicht
ist haben das Wort eben negativ genau vergessen.
Ja.
Das Negativ ist vielleicht wegzensiert.
Ja, wahrscheinlich. Das kann sein. Das wird einfach live aus dem Browser rausgefiltert. Entschuldigung. Und ja. Ein anderes Ding, was ich auch ziemlich schön finde, ist bei diesen ganzen Protestaktionen, merkt man halt, dass in dieser sogenannten Internet-Community, wie immer gesagt wird, eine ganze Menge Kreativität drin ist. Ein Lied, wo man jetzt musikalisch wirklich geteilter Meinung sein kann, haben wir schon gehört. Vielleicht hören wir noch mal ein anderes dazu. Willkommen zurück zu Fanta-Radio. Jetzt ein bisschen überrascht am vorzeitigen Ende des Liedes. Heute mit dem Thema Happy Birthday, 40 Jahre Unix. Ein anderer hat auch noch diesen Monat Geburtstag gehabt, X oder X11 oder X Windows System. Nicht Windows System, wie manche immer sagen, sondern Window. Ja, und das ist 25 Jahre alt geworden.
Ja.
Benutzt man ja auch noch heute. wobei sich da einige schon an Verbesserungen geübt haben. Naja, es gibt bestimmt noch einiges dran zu verbessern. Aber egal. Ja, wir machen mal noch.
Es wird doch kontinuierlich verbessert. Aber vielleicht wollen wir darüber später reden.
Genau. Wir reden darüber später.
Erstmal noch ein bisschen weitermachen mit den News.
Genau.
Was gab es denn da noch so Lustiges?
In Deutschland hat man festgestellt, dass der Paragraph 202c, der das Hacker-Tools-Verbot ist, dass der gar nichts bringt.
Wey.
Wer hätte das gedacht?
Ja, das hat man festgestellt, aber das Bundesverfassungsgericht hat dummerweise auch festgestellt, dass er rechtens ist, hat aber konkretisiert, dass er nur anwendbar ist auf Tools, die gezielt für einen Angriff programmiert wurden. Das heißt, wenn man in die erste Zeile reinschreibt, das ist ein Penetrationstest-Tool, dann greift das Ganze nicht. Wobei
aber das sind doch alles Penetrationstest-Tools.
Genau, sind es eben alles. Und es ist ein bisschen schade. Also es ist hätte eigentlich gekippt werden müssen, weil das Schlimme ist ja, dass dann der Richter weiter unten wahrscheinlich noch ein bisschen verwirrt ist von dem ganzen Gesetz, ja, weil es eben nicht klar ist. Und ich glaube auch mit der ganzen Konkretisierung jetzt, wird schwer.
Ja, das ist ja immer das Gefährliche bei Gesetzen. Wenn ein Gesetz einmal da ist, dann kann es auch falsch ausgelegt werden und den Zweck dann verfehlen. Während dieses Gesetz, man sich jetzt fragen muss, ob es das geben muss oder nicht. Aber
ja, vielleicht ein paar lustige Exploits. Einer, der wirklich scary ist, da hat jemand nur mit Cascading Style Sheets und HTML es geschafft, die History vom Browser auszulesen und demonstriert das auch sehr eindrucksvoll.
Aber bei mir nicht.
Doch, definitiv.
Bei mir ging es nicht. Der hat nichts gefunden gehabt.
Ja, da ist bei dir das Internet gerade zusammengebrochen, oder?
Oh, du warst vorher auf keinen Webseiten?
Du musst es nur lange genug laufen lassen.
Also es funktioniert so.
Ich beende den Browser ja relativ häufig, vielleicht liegt
es daran. Man kann ja bei Cascading Style Sheets angeben, welche Farbe ein Link haben soll, der schon besucht wurde.
Mhm.
Und also darauf basierten auch die anderen Hacks mit JavaScript. Aber dort macht man sich zunutze, dass man da nicht nur eine Farbe oder eine Schriftart angeben kann, sondern auch sowas wie ein Hintergrundbild. Und bei einem Hintergrundbild wird natürlich immer was nachgeladen. Und damit
kann man eine URL angeben.
Genau, beim Server zurück.
Ja.
Ja, und das ist schon eine fiese Sache. Und ein anderer lustiger, eine Firma, die ja auch ein Stückchen Unix abgebissen und wiederverdaut
ausgeschissen
hat und obendrauf viel Proprietäres gemacht hat. Das aber zugegebenermaßen sehr schön. Die haben ja auch so eine Art Xterm-Klon geschrieben. Und da ist in der Escape-Sequenz zum, glaube ich, Vergrößern ein Fehler drin. Und darüber kann man das ganze Ding ownen. Also,
cool.
Ja.
Also ich habe da zwar keine...
Kannst du kurz noch sagen, um welche Unix-Variante es sich handelt?
Dieses Darwin, glaube ich.
Dieses Darwin?
Mit dem basiert auf BSD?
MacOS.
MacOS.
Ja.
Und du solltest ins Mikrofon sprechen. soweit ich informiert bin, benutzt niemand dieses Original X-Term von denen, sondern die benutzen alle einen besseren Terminal-Emulator. iTerm oder wie das heißt.
Gut, aber installiert ist es überall, oder? Wahrscheinlich. Na egal. Ein anderes Ding, was wir hier mal hatten, ist spickmich.de, also wo man seine Lehrer raten kann. Da hat das Bundesverfassungsgericht oder Bundesgerichtshof gesagt, das ist schon okay so. Also, liebe Schüler, ihr könnt nach wie vor über eure Lehrer schreiben, ob ihr die gut oder nicht findet. Ein anderes Ding, was ich lustig fand, es gab ja diesen Flugzeugabsturz in der Nähe von Brasilien.
Von der Airbus-Maschine. Genau.
Und ich glaube, Bolivien war das, oder? Die haben angefangen... Bilder von der Fernsehserie?
Bilder eines, es wurde gesagt, dass dieser Airbus eben irgendwie auseinandergebrochen ist. Und da hatten sie dann irgendwelche Bilder rausgekramt oder zugeschickt bekommen, wo eben so ein Airbus auseinanderbricht. Also das war jetzt, wie gesagt, aus dem Piloten zu der Fernsehserie Lost. Einfach ein paar Stills. Und das ist dann auch ziemlich schnell wohl den Zuschauern aufgefallen, allerdings nicht dem TV-Sender selbst.
Ja, aber es war auch schon das zweite Mal, dass sie diesen Hoax da abgelassen
haben. Ja, der war früher schon mal, ja.
Ja.
Und was wohl sehr auffällig war, die Air France-Maschine ist nachts abgestürzt auf den Screen, also auf diesen Bildern war es taghell.
Ja. Naja, das konnte man nicht so schnell mehr.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Da wurden Bilder, wurden Filmausschnitte aus einer Fernsehsendung dargeboten.
Die aus der Fernsehserie Lost, die wohl mit einem Flugzeugabsturz beginnt.
Und das wurde als Live-Berichterstattung von diesem Flugzeugabsturz der Transmaschine verkauft.
Nee, es wurde gesagt, aber das wurde auf einer Speicherkarte gefunden, die in einer Kamera war, die mit abgestürzt ist.
Genau.
Und die hat beim Runterfallen
also sind wohl Raubkopien damit geflogen.
Hat diese Kamera einen stärkeren Peilsender als die Blackbox?
Wahrscheinlich.
Naja, ja, dann hatten wir ja immer so eine Rubrik Patent des Monats und ich glaube, die meisten oder Trophäen hat IBM sich da eingehandelt.
Die haben jetzt den Hack des Monats auf jeden Fall geschafft. Mit Obama.
Genau. Das könnte man eigentlich auch als Hack des Monats bezeichnen. Die haben es also wirklich geschafft, ihren Justiziar oder eines der Justiziare jetzt als US-Patentamt-Chef einzuschleusen.
Zu installieren.
Ja. Für Leute, die gern wählen, die Big Brother Awards, die suchen gerade Vorschläge für Nominierung.
Wie oft wurde Frau Ursula von der Leyen schon vorgeschlagen und die anderen Politiker?
Echt, die können da das ganze Parlament irgendwie.
Vielleicht.
Naja. Ja, und eine andere Veranstaltung, die auch um Einsendungen für Vortragseinreichungen hauptsächlich, glaube ich, bittet, ist der 26C3.
Und die Datenspuren.
Und natürlich die Datenspuren. Am aller wichtigsten die Datenspuren.
Genau, am 3. und 4. Oktober hier in Dresden in der Scheune.
Genau, kommen über datenspuren.de hin.
Genau.
Ja. Und ja, der 26C3 hat das schöne Motto:
Here with Dragons.
Genau. Mit einer unglaublich kurzen Diskussion dieses Jahr um das Thema.
Ja, aber das passt sehr schön mit von Laien regiert.
Ja, also ich finde das auch sehr, sehr cool.
Veranstaltungen. Nächstes Wochenende, also dieses Wochenende, ist auch die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe und das Hackerspace-Festival in Paris. Die Gulasch-Programmiernacht ist eher schön für die technisch ambitionierten Leute und das HSF hat mehr mit Kunst zu tun. Das ist alles auf www.c3d2.de verlinkt. Waren wir jetzt bei Hack des Monats?
Ja.
Oder war das Softwarepatent des Monats? Haben wir das schon?
Nee, haben wir beide noch nicht.
Okay, zurück zu IBM. Die haben sich patentieren lassen, wie man die Social Security Nummern validiert. Nämlich mit regulären Ausdrücken.
Was sind Social Security Nummern?
Das ist so deine eindeutige Nummer in den USA.
Ja.
Also im Prinzip sowas wie bei uns diese Steuernummer, diese
neue? Nee, wie der Personalausweis.
Noch viel, viel fieser. Die musst du überall angeben und damit kann dann auch richtig Identitätsdiebstahl betrieben werden.
Ja, weil die halt keine Personalausweis oder sowas haben.
Genau. Nur die halt diese Driver Licenses.
Und wenn du die ändern lassen willst, dann ist es wohl sehr, sehr umständlich. Also wenn du mal Opfer von Identitätsdiebstahl wurdest, und das passiert ja nicht so selten.
Dann in den USA.
Mhm.
Ja, dann Hack des Monats.
Mhm. Da gibt es ein paar sehr schöne. Als erstes haben wir hier gar nicht unter Hack des Monats geführt, aber Passagiere werden ja, also Flugzeugpassagiere werden ja jetzt auf die Vogelgrippe getestet. Und die umgehen das mit fiebersenkenden Medikamenten.
Das hätte man sich auch gar nicht denken können, oder?
Dann weiterhin hat jemand einen magnetischen, wie nennt man das? Power Connector? Stromanschlussstecker. Für andere Laptops gebaut. Das gibt's ja, das ist ja bisher nur von Apple bekannt. Auch sehr schön. Sieht nur nicht so toll sauber aus. Und dann was ich persönlich sehr cool finde, ist die EFF, die Electronic Frontier Foundation, hat einen Webservice gestartet, um die allgemeinen Geschäftsbedingungen von großen Firmen zu verfolgen. Und dann sieht man da immer, wer hat was geändert und was genau wurde geändert. Also sieht man wirklich schön Zeile für Zeile, was ist da geändert.
Also wie so eine Art Wiki-Historie für genau. AGBs. Ja, sehr schön. Einen, den ich cool fand, Brasilianer, die haben US-Militärsatelliten benutzt, um darüber zu kommunizieren, so als Funkamateure. Und das ist wirklich schon nicht so leicht, weil die gerade diese Satelliten natürlich sehr, sehr stark dagegen geschützt sind, dass man die eben dazu verwenden kann, um Signale an ihnen zu reflektieren oder halt sie irgendwie anders zu verwenden, weil das ist ja dann immer so, was der Gegner als erstes probieren werden wollte, die Militärsatelliten da oben auszuschalten. Also das ist schon, denke ich, eine reife Leistung gewesen.
Naja, vielleicht sollte man noch eine Stadt mit in den Hack des Monats reintun, die es geschafft hat, ganzen Facebook-Accounts und sozialen Netzwerk-Sachen und E-Mail-Sachen ihrer Mitarbeiter zu hacken, indem sie einfach in die Antragsformulare von den Jobsuchenden einfach aufgenommen haben, dass diese ihre Passwörter angeben müssen für diese Dienste, die sie nutzen im Internet.
Ja, das ist schon wirklich ganz, ganz düster.
Die wollen halt nur die nichts zu verbergen haben.
Ja. Genau.
Die Ehrlichsten, der Ehrlichsten, der Ehrlichsten.
Ja, die Idioten,
sozusagen. Ja, dann vielleicht noch zu Telefonen. Da ist ja das Pre jetzt gestartet in den USA. Die haben zumindest fürs Betriebssystem, da läuft ein Linux drunter, die ganzen Änderungen alle freigegeben. Wobei ich noch nicht gehört habe, ob man das dann wirklich auch alles wieder so bauen kann und so. Aber das klang schon erstmal nicht schlecht. Und Apple haben ja auch eine neue Version von ihrer iPhone-Software rausgebracht. Da hat es, glaube ich, 3 Tage gedauert, bis die gehackt wurde. Ja, und dann ist Apple auch noch damit, die haben ja diesen App-Store, wo jetzt alle Welt auch versucht, sowas irgendwie nachzumachen, dieses Konzept. Und da hat jetzt jemand einen C64-Emulator geschrieben. Ja, und der wurde aber nicht zugelassen, aus irgendwelchen komischen Gründen. Und ja, für mich ist ja irgendwie immer so ein Gerät erst dann schön, wenn da ein ZX Spectrum-Emulator drauf läuft.
Das ist ja ein.
Ich glaube, der Grund, weswegen das nicht zugelassen wurde, ist der, dass dieser C64-Emulator versucht, Spiele nachzuladen. Und das ist wohl nicht mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbar.
Bestimmt nicht, die kommen aber nicht aus dem App Store. Bestimmt.
Die finden immer so Ausreden.
Der lädt das raus, aber es gibt irgendwo einen Heise-Artikel oder Spiegel-Artikel dazu. Da steht sogar drin, dass es einige andere App Store-Applikationen gibt, die wohl Verbindungen ins Internet aufbauen. Und also das Blödsinn. Ist.
Ich vermute eher was andere Emulatoren.
Ich vermute eigentlich eher, dass Apple sich da ein bisschen Angst hat, dass denn das Wasser abgegraben wird anhand der Vielfalt an Spielen. Für den C64 gibt es ja 1000 Spiele, Tausende, Hunderttausende, vielleicht 10.000, okay. Und das ist ja auf so einem kleinen Display, das macht ja Spaß, sowas zu spielen. Da braucht man dann bei Apple nicht mehr die teuren Spiele.
Keine Ahnung.
Die haben auch schon E-Book-Reader verboten, weil man damit das Kamasutra lesen kann.
Oh nein.
Ist das so eine Art Kinderpornosperre oder?
Ja, so ungefähr.
Ja, aber da sieht man eben, wo das Ganze hinführt, wenn man irgendwie so eine Firma erlaubt, zu entscheiden, was da für Software auf seiner selbst erworbenen und vor allen Dingen dort in dem Fall noch sehr, sehr teuren Hardware funktioniert. Blabla. Ja, eine andere Meldung gab es noch, das weiß gar nicht wer, aber das hören wir gleich. Irgendeine Politikerin jetzt auch den ganzen Online-Süchtigen Therapie mit anbieten will. Ja, und von einem Online-Gestörten, mit dem haben wir jetzt ein Interview. Und hören mal, wie bei ihm die Therapie geholfen hat.
Guten Abend, Herr S.
Guten Abend, Frau I.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Betzing, will die Drogenberatungsstellen auch für Online-Süchtige öffnen. Sie leiden selbst unter einer starken Online-Sucht. Was halten Sie von diesem Vorstoß?
Ich halte es auf jeden Fall für ein ganz wichtiges Thema. Als Internet-Junkie erfahre ich am eigenen Leib, wie sehr vor allem das Privatleben unter der Online-Sucht leidet. Da muss auf jeden Fall irgendwas getan werden. Ich weiß nur noch nicht so genau was.
Sie sagen, dass Ihr Privatleben unter der Sucht leidet. Könnten Sie das etwas konkretisieren?
Ja, natürlich. Es ist einfach so, wissen Sie. Es ist so, man steht jeden Morgen auf und checkt erstmal seine E-Mails. Dann wird gefrühstückt und dabei FTD Online, Handelsblatt oder das ehemalige Nachrichtenmagazin gelesen. Vielleicht auch noch das Fefe-Blog.
Das ist ja furchtbar.
Ja, oder Netzpolitik. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich da reingeraten bin. Das fängt ganz harmlos an. Die Einstiegsdrogen können Sie als Jugendlicher im Freundeskreis kopieren. Das merkt man da gar nicht so richtig. In einem Moment redet man noch über Musik und dann schiebt einem der Kumpel einen USB-Stick mit einem Spiel unter. Bei mir war das damals Tetris.
Wie viel haben Sie sich denn damals mit Computern beschäftigt?
Als ich angefixt wurde, bevor das passiert ist. Eigentlich gar nicht. Ich hatte ein ganz normales Leben. Ich bin zur Schule gegangen, habe natürlich nicht aufgepasst, musste regelmäßig nachsitzen, konnte nur gebrochen Deutsch und zum Frustabbau ging zum Abend mit den Kumpels zum Saufen. An den Wochenenden war ich regelmäßig beim CSU-Stammtisch mit dabei und habe Einwanderungspolitik diskutiert. Ich war ja quasi der deutsche Musterbürger.
Und wie hat Tetris Ihr Leben verändert?
Ja, ich bin dann erstmal sofort heimgerannt, habe mich in mein Zimmer eingesperrt. Es sollte ja, verstehen Sie, es sollte ja keiner sehen, was ich mache. Ich bin vom Dorf. Wenn hier einer einen Computer in die Hand nimmt, dann ist er ja im Prinzip gleich ein Kinderficker, wissen Sie. So denken die Leute bei uns. Und ich war ja erst 15, da darf man das ja noch gar nicht. Dann habe ich das Spiel gestartet und bis spät in die Nacht durchgezockt. Und als ich dann endlich den Highscore geknackt hatte, dann habe ich mich in CrowdChan eingeloggt und einen Screenshot gepostet. Das erste Mal in meinem Leben was geschafft, da wollte ich natürlich erstmal gepflegt angeben. Vielleicht haben Sie das sogar gelesen, ich bin da als Bernd unterwegs.
Nein. Wie ging es dann weiter?
Naja, Tetris blieb natürlich nicht das einzige Spiel. Das ist wie mit dem Heroin, das fängt auch ganz harmlos an. Irgendwann habe ich in den Nachrichten was vom Krieg gegen Terror gehört. Und da wollte ich natürlich auch was machen, habe mir also erstmal Steam installiert und Counter-Strike gekauft.
Das sind dann ja schon die ganz harten Sachen. Counter-Strike, America's Army, Viva Pinata, Barbie als Prinzessin der Tierinsel.
Genau, ich sag's ja, das fängt ganz harmlos an. Sie spielen da ein paar Runden mit und jagen Terroristen, aber das hört dann nie wieder auf. Da kommt man nicht von los. Sie haben die Bilder im Fernsehen ja auch gesehen. Die werden sie auch nie wieder los, die Bilder. Die kommen immer wieder zurück. Und da wird ihnen nur eine Möglichkeit geboten, das zu verarbeiten. Da kommen sie so schnell einfach nicht wieder raus. Das ist wie ein Sumpf. Nach den Spielen chatten sie natürlich noch online mit den Kumpels. Und da werden dann auch schon die ersten Links zu den wirklich bösen Seiten rumgezeigt.
Ein Teufelskreis.
Ja.
Mit den bösen Seiten meinen Sie sowas wie WikiLeaks?
Genau, oder die des CCC oder sogar Wikipedia. Dafür verliert man den Anschluss bei den Verwandten, wenn man die letzte Ausgabe der Vorwärts nicht gelesen hat oder sogar, wenn man vergessen hat, den Bayern-Kurier mal durchzublättern. Das machen wir auf dem Dorf so, keiner liest das wirklich. Aber man muss halt zeigen, wofür man steht, Sie verstehen, was ich meine. Und der Blick meiner Mutter, als sie gemerkt hat, dass mich die Fronttitel in der Bild nicht mehr interessiert, da hat es mir fast das Herz zerrissen.
Sie haben also aufgehört, die Bild zu lesen und sich in der Wikipedia engagiert.
Richtig, meine Nachrichten bekam ich auch irgendwann aus anderen Quellen.
Aus dem Fefe-Blog.
Genau. Das ist ein schlimmes Gefühl, wenn Sie das ein paar Tage gemacht haben. Dann haben Sie erstmal nur so ein Jucken unter der Schädeldecke. Aber das wird immer schlimmer. Und nach ein paar Wochen merken Sie, der geht gar nicht mehr aus, der Verstand. Sie können plötzlich gar nicht mehr aufhören mit dem Denken und Sie werden paranoid. Und dann glauben Sie, dass die CDU-SPD immer wieder das Grundgesetz abschaffen will. Dabei geht es in Wirklichkeit nur darum, ein Stoppschild vor kinderpornografisch-regimekritischen Internetseiten aufzustellen. Aber das nehmen Sie nicht so wahr. Sie fangen an, die SPD als Verräter zu bezeichnen. Und dann denken Sie immer mehr nach. Und je länger das Hirn eingeschaltet bleibt, desto schlimmer wird das. Und irgendwann ist es sich versehen. Da wählen Sie die Piratenpartei.
Was tun Sie gegen diese Paranoia?
Also ich gehe regelmäßig in die Therapie. Ich weiß jetzt, dass Betreiber von Glücksspielseiten und Rechtsradikale eigentlich alle schwer Pädokriminelle sind. Und dass die Menschheit vor Leuten wie mir, die die DNS konfigurieren können, geschützt werden muss. Ich weiß, dass Killerspiele wie Counter-Strike, Räuber und Gendarm, Schach oder Halma die Moral der Gesellschaft korrumpieren. Und dass Musik hören eine Straftat ist. Schließlich haben wir ja für das Schießen hier auf dem Dorf den Schützenverein. Mit 18 geht's dann in die Bundeswehr und für die Musik haben wir den Florian Silbereisen. Den können Sie im Fernsehen gucken, das ist auch völlig umsonst.
Und wie sehen Sie die Sache mit dem Stoppschild nach Ihrer Therapie?
Ja, da schlägt die Therapie wirklich an und das macht mir auch Mut. Sehen Sie, erst neulich habe ich wieder in den Nachrichten gelesen, dass in Italien ein Kinderpornoring aufgeflogen ist. Die Server standen in Deutschland. Da habe ich mir schon überlegt, dass das fein gewesen wäre, wenn da jetzt ein Stoppschild davor gestanden hätte. Dann hätte die Polizei in Italien das nämlich nie gemerkt, dass die Server in Deutschland standen.
Vielen Dank, Herr S. Ihre Ausführungen waren sehr nachvollziehbar und auch sehr deutlich. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit, unseren Zuschauern einen Einblick in die dunkle Welt der Online-Süchtigen zu geben. Haben Sie noch irgendwelche abschließenden Worte?
Ja, ich möchte meine Mutter grüßen. Hallo, Mama. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe mit meinen Freizeitbeschäftigungen und dem politischen Engagement. Komm nicht wieder vor.
Willkommen zurück zu Penta Radio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club Dresden.
Heute 40 Jahre Unix-Geburtstag.
Genau, und wir wollen langsam mit unserem Thema beginnen und laden dazu natürlich herzlich Anrufer ein. Erzählt uns, was ihr über Unix wisst und wie ihr das findet und was ihr zu kritisieren habt. Das ist die 0351 für Dresden und dann 32054711.
Ja, bis ihr anruft, fangen wir vielleicht mal ein bisschen damit an, was so ein Betriebssystem überhaupt ist. Also Unix, ne, ist ein Computerbetriebssystem.
Was macht das Betriebssystem für mich?
Also wenn ich da so einen Haufen Hardware rumstehen habe, dann brauche ich eine Software drauf, die sich erstmal darum kümmert, dass das Ding überhaupt irgendwie nutzbar wird. Das heißt, ich brauche erstmal ein Programm, das ist dann meistens der Betriebssystemkern, den ich da erstmal starte, und der kümmert sich dann halt um Sachen wie
Hardware,
mit der Hardware reden. Also wenn ich irgendwas auf meiner Tastatur tippe, dann merkt es der Kernel und reicht es entsprechend weiter. Das heißt, der Kernel verwaltet jetzt, ne, mein Programm, in dem ich da rumtippe.
Könnte denn das Programm nicht die Tastatureingaben selbst entgegennehmen?
Ja, dann müsste ja jedes Programm wieder einen eigenen irgendwie Tastaturtreiber haben und so. Irgendwie, das klingt jetzt nicht so.
Und dann streiten sich die Programme und eine Tastatur.
So wie in DOS.
Genau, und dann wollen die ganzen Programme irgendwie alle auf der Festplatte schreiben und dann wollen die Programme vielleicht noch über das Netzwerk kommunizieren und alle irgendwas auf dem Bildschirm ausgeben. Und das sind halt genau die Sachen, um die sich so das Betriebssystem kümmert. Kann man so sagen. Also das heißt Gerätetreiber, Dateisystem, Prozessverwaltung, Netzwerkstack, könnte man vielleicht so sagen, grob. Und so ein bisschen anderes Zeug. Und dann gehört aber ein bisschen weitläufiger noch dazu, dass man halt so eine Art Werkzeugkasten, um so ein bisschen hauptsächlich mit dem Betriebssystem umgehen zu können, dazu bekommt. Also zum Beispiel, um irgendwie ein Filesystem
Dateisystem, ja.
Um Dateien zu löschen.
Zerstellen.
Zu kopieren.
Ja. Um halt irgendwie das Netzwerk zu konfigurieren und ganz wichtig dann ist dabei auch noch, dass es halt Dokumentation gibt. Das heißt, dass ich nachlesen kann, wie, warum, weshalb bestimmte Sachen in dem Betriebssystem halt so funktionieren, wie sie funktionieren.
Das klingt jetzt aber alles noch nicht so spannend. Warum sollte man denn Unix benutzen?
Unix steht halt für ein paar Besonderheiten bei solchen Betriebssystemen, die es einzigartig machen. Das Ganze muss man ein bisschen in dem Kontext sehen, wo das Ganze herkommt. Also zu den Zeiten 1969, da war es halt noch nicht üblich, dass hier bei einer Radiosendung mindestens 5 Rechner auf dem Tisch stehen. Da gab es irgendwo...
Ich sehe nur 3.
Na, da ist noch ein Telefon dabei und was, ob die Musikanlage nicht auch noch einen Prozessor drin hat. Wahrscheinlich würden wir noch viel mehr finden, weil das Zeug ja mittlerweile wirklich überall ist.
Zurück ins Jahr 69?
Genau, da war das eben anders, da gab es so einen großen Kasten. Haben die damals noch mit Relais geschaltet?
So einen großen Raum, meinst du?
Große Lagerhalle.
Da gab es so einen großen Raum.
Da und war der Rechner der Raum.
Und Lochkarten.
Ja.
Ja, wahrscheinlich gab es die gerade zu der Zeit.
Damals konnte dann der Programmierer seine Lochkarte beschreiben, die hat er dann dem Operator gegeben und dann konnte der Operator ein Programm zu einer Zeit rechnen lassen und wenn das durchgelaufen war, konnte das nächste Programm ran und berechnet werden.
Genau, und eine andere Geschichte, die ich noch zu den Räumen erzählen wollte, ist, damals war das, oder daher stammt der Begriff Bug, da war es eben noch so, dass ein Falter da irgendwie ins Relais geflogen ist und Das war dann halt der Fehler und daher, glaube ich, so der Begriff. Okay, also das sind so die Sachen, die zu so einem, grob zu so einem Betriebssystem gehören. Ja. So, und da kommen wir vielleicht direkt mal ein bisschen zu dem Unix-Betriebssystem.
Von wem wurde das denn entwickelt?
Von Herrn Thompson und Ritchie.
Genau. Und die waren beschäftigt bei den legendären Bell Labs, die damals zu AT&T gehört haben. Und AT&T hat damals also auch schon, war so ein Telefonprovider. Und 56 gab es irgendwie mal so vom Kartellamt so ein, ja, so ein, wie sagt man das?
Auftrag.
So eine Auflage, ja, Zerschlagung, dass sich halt die Firma wirklich nur mit Telefondiensten an ihre Kunden wenden darf, aber eben nicht mit allerlei anderen Sachen. Naja, und da haben die halt so ein Betriebssystem entwickelt, das hieß Multics, Multiplex Information and Computing Service. Das war 69 und da war der...
Der Thompson war da mit dabei, glaube ich.
Genau, der Thompson war da mit dabei und dann hat man aber gesagt, naja, Pillepalle brauchen wir nicht.
Da war der ein bisschen verärgert, der Thompson. Und
da war der ein bisschen traurig.
Genau, und sind Frau und Sohn weggefahren und er hat einfach mal angefangen.
Genau, und er ist da Vater geworden und seine Frau ist irgendwie mit dem Kind für einen Monat weg und dann hat er sich gesagt, na gut, dann setze ich mich hierher und schreibe mal in Assembler ein neues Betriebssystem. Und
er hat also einen Hackathon gemacht.
Genau, er hat einen Monat lang einen Hackathon gemacht und hat damit die Grundlage geschaffen für das, was wir heute großflächig noch an modernen Betriebssystemen einsetzen.
Modern in Anführungsstrichen.
Ja, in Anführungsstrichen, aber wir kommen ja gleich noch dazu, warum das Ganze nach wie vor modern ist, weil es eben... Aber dazu eben gleich. Das Ganze lief damals auf einer DEC PDP-7 und hatte noch gar keinen Namen. Den Namen hat es dann erst 1970 bekommen. Hieß Unix, aber hinten mit CS geschrieben. Und das Ganze stand für Uniplexed Information and Computing Service. So, und das Ganze war natürlich ein Wortspiel auf Multics. Ja, und das Ganze war ein Mehrbenutzer-Betriebssystem.
Dazu muss man sagen, dass Multics für die damalige Zeit riesig groß war. Mit all den Anwendungen war das grandiose 4,5 Megabyte groß. Also da war wirklich alles dabei, von Programmiersprachen, Compilern bis Texteditor und was man damals so brauchte.
Allerdings muss man dazu sagen, dass damals eine Diskette als Medium gerade mal 1,44 MB hatte und die war noch gar nicht erfunden.
Niemals.
Die Floppy Disk.
Genau, da hast du ja gerade noch von deinen noch
Mutterschatten erzählt. Also jetzt nur so Größendimensionen mäßig.
Das hat schon mehrere Festplatten gefüllt, ja.
Ja.
Und das Unix war halt im Vergleich winzig.
Ja. Und welche Motivation hatte Thompson jetzt unbedingt, sich mal sein eigenes Programm, seine eigene Software dazu schreiben, sein eigenes Betriebssystem?
Er hatte auf der Multics-Maschine, die da stehen hatten, ein Spiel geschrieben, Space Traveler, glaube ich. Das lief aber auf der Kiste viel zu langsam und hat, wenn man das in Geld ausgerechnet hat, irgendwie $75 pro Ausführung gekostet. Und er dachte, wow, wir haben ja noch diese PDP-7 hier rumstehen. Da kann man auch bestimmt was mit anfangen. Und so fing er halt an.
Ja.
Unix ist also ein Spielbetriebssystem.
Ja, dem Ursprung nach ja. irgendwie in der Zeit ist dann auch der Name Unix, so wie wir ihn kennen, mit EX hinten entstanden. Das Ganze ist portiert worden auf eine PDP-11. Das war dann 71.
Bekannt aus dem Film 23.
Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo eine der Neuerungen von Unix zum Tragen kam, nämlich dass es in der Hochsprache geschrieben war. Das war dann, glaube ich, C. auch mit dem Rewrite für die PDP-11.
War das schon genau. C oder B?
Naja, das war so ein Mischmasch. Also ich denke mal, das hat sich dann mit dem Betriebssystem entwickelt.
Mhm.
Weil vorher war es halt Mode, dass man sein Betriebssystem direkt in der quasi in der Maschinensprache des Rechners, auf dem es dann laufen soll, geschrieben hat.
Ja, also hier steht, dass 72 der Ritchie, der auch mit eben am Unix entwickelt hat, C erfunden hat, was auf B basierte, was er vorher erfunden hat, und daraufhin wurde es dann alles in C umgeschrieben.
Genau, und der Riesenknaller an der Geschichte war, dass es halt, wie du sagtest, eine Hochsprache war, das war damit portabel, das heißt, man konnte es auf andere Rechner.
Ja, zumindest in Teilen, man musste nicht alles wegschmeißen, wenn man eine neue Maschine bekommen hat.
Was man dazu sagen muss, Assembler, das funktioniert so, da hat jeder Prozessor seinen eigenen Befehlssatz und man tippt direkt den Befehlssatz des Prozessors quasi ein. Also das ist noch eine kleine Übersetzungsstufe dazwischen.
Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Mit dem Befehlssatz eines Prozessors. Ein Prozessor, der muss ja gesteuert werden. Wenn du zwei Zahlen addieren willst, dann muss er eben die Zahlen aus dem Speicher laden und so weiter. Und das wird eben über Befehle gemacht, die in dem Prozessor gespeichert sind, im Befehlssatzregister. Und dort nimmt er das dann eben her und addiert dann zwei Zahlen. Und da steht eben drin, welcher Befehl was macht und wie der Prozessor damit verfährt. Und jeder Prozessor ist anders. Und deshalb müssen diese Befehle bei jedem Prozessor auch ein bisschen anders sein.
Vielleicht machen wir mal eine Sendung über Architekturen und Prozessoren oder eine ganze Woche eine Sendung.
Das Befehlssatzregister.
Ja, nun.
Ja, egal. 73 war dann noch eine andere große Erfindung, die Pipe. Das ist, dass man Programme einfach so hintereinander schalten kann und das erste Programm gibt halt irgendwas aus und das zweite frisst es in sich rein und verarbeitet genau diese Daten weiter und spuckt ihr dann hintenrum wieder aus und dann kann man das nächste Programm eben wieder über so eine Pipe hinten dran hängen.
Und das ohne XML, kaum zu glauben.
Genau. war damals noch ein großer Konkurrent, XML 73.
Ja, dann ging es schon weiter mit Raubkopieren von Unix. Das wurde auf Bändern verteilt. Ja?
Ja.
Na, man konnte sich den Quellcode von AT&T lizenzieren und dann hat man da, glaube ich, so einen Satz Bänder in seinem Briefkasten gehabt.
Lizenzieren klingt ja nicht irgendwie nach frei kopierbar.
Den Begriff gab es damals noch nicht in dem Sinne. Also ich weiß nicht, inwiefern man da was bezahlen musste, aber man musste halt explizit anfragen und dann hat man das von AT&T bekommen. Aber auch mit Quellcode, also man konnte da halt auch Änderungen dran machen.
Und der Begriff freie Software kam erst 10 Jahre später.
Na, so Anfang frühe 80er.
Wobei man vielleicht zu der Zeit auch sagen muss, dass zu der Zeit sich die Leute so gar nicht die großen Gedanken darum gemacht haben, das ist jetzt meine Software und das ist mein Byte und das gebe ich dir nur, wenn du mir viel Geld gibst. Und
das Konzept Software als verkaufbares Ding gab es einfach nicht. Also Software ist Information und dass man Informationen in dem Sinne verkaufen kann, ohne die Maschine, die das tut, was die Information sagt, das kam erst mit Microsoft.
Genau, und das heißt, die ganze Hackerkultur, wenn man sie denn als kreative Programmierer versteht, die ist damals eigentlich zu der Zeit so mit entstanden oder sag mal aufgelebt, indem einfach die Leute sich die Software hergenommen haben und haben halt ihre Erweiterungen geschrieben. Und da das Ganze eben versucht wurde, einfach zu halten und modular, konnte man halt einfach dran rumprogrammieren.
Ja, deswegen war ja auch Unix die Plattform, auf der auch der erste Internet-Stack geschrieben wurde. Also die Experimentierung damit.
Genau, aber vielleicht vorher noch, was auch wichtig ist, 1974 hat die University of Berkeley ihre erste Kopie gehabt. Vom damaligen Bell Labs oder AT&T Unix.
Und das ist dann in BSD umbenannt worden.
Ja, kommt dann noch.
Später. Berkeley Software Distribution.
Ein weiterer Meilenstein, 76 war noch, da hat einer das UUCP erfunden, also Unix-to-Unix-Copy, wo man übers Netzwerk halt Sachen kopieren konnte.
Und da sind dann auch die Newsgroups hergekommen, ja? So genau. Das erste große Diskussionsmedium.
Vor dem Internet.
Mhm. Ja. Stammt so eben aus der Zeit. Eine ganze Weile her, irgendwie. Aber wir wissen auch, dass das Internet praktisch genauso alt ist wie Unix.
Naja, okay. Und jetzt sind wir also so, die Universitäten bekommen langsam alle ihre eigenen Unixe. Und AT&T.
Entwickeln die auch selbst weiter, ja?
Genau.
Ja, an der Berkeley University wurde das gemacht. Da muss es wohl einen Professor gegeben haben, den Namen fällt mir jetzt nicht ein, der das wohl sehr mit seinen Studierenden gefördert hat, dass da eine im Prinzip die Unix-API nachimplementiert wurde, was dann später in der Berkeley Software Distribution aufgegangen ist, also in dem BSD, wie wir es heute kennen.
Ja, das Unix war da so ein Forschungsvehikel, da hatte man halt ein funktionierendes System und konnte da Ideen dran ausprobieren.
Genau, aber AT&T, die hatten, glaube ich, dann mit der Version 7 irgendwie versucht, da doch Geld rauszuschlagen.
Genau.
Und nachimplementieren klingt ja wie Alternative bauen?
Im Prinzip ist das BSD eine Alternative dazu gewesen. Es ist im Prinzip eine komplette Unix-Distribution geworden, die sich bis auf wenige Quellcode-Dateien komplett von dem Original AT&T Unix unterschieden hat. Selbst das mit diesen wenigen Quellcode-Dateien ist eigentlich nie wirklich nachgewiesen worden. Es gab dann später mal in den 90er Jahren einen Rechtsstreit. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein Vorgriff auf die Geschichte. Es ist ja später aus dem BSD, wie es entstanden wurde, nochmal das 386 BSD hervorgegangen. Und dieses wurde zumindest kommerziell ein Erfolg, seitdem es diese eine Firma namens BSDI verkauft hat oder lizenziert hat, und das hat AT&T nie so geschmeckt. Das heißt, die haben dann angefangen, diese Firma zu verklagen. Da ist dann auch die University of Berkeley mit reingezogen worden, im Nachhinein. Und das endete dann 1994 erst in einem Rechtsstreit mit dem Vergleich, wo man dann halt sich darauf geeinigt hatte, man muss jetzt 6 Quellcode-Dateien entfernen aus dem BSD-Quellcode. Und dann wurde das anerkannt, dass es wirklich eine eigenständige Implementierung ist.
Ich mache mal jetzt den historischen Sprung zurück. Genau. Von diesem BSD, die erste Version gab es 78 als 1-BSD. Und den Namen, den man sich da kurzzeitig zumindest merken kann, ist Bill Joy, der dann später nochmal auftaucht.
Was hat er mit dem 1-BSD zu tun? Hat er damit gehackt?
Der hat damit gehackt und er hat, glaube ich, Pascal-Compiler oder irgendwie so ein Zeug. Ich weiß es nicht mehr.
Hat er nicht vielleicht sogar diesen TCP-IP-Stack implementiert? Irgendwie gab es doch 1979 eine Bemühung von dieser DARPA, wissen nicht, was das heißt.
Genau, Verteidigungsministerium, oder? 80 gewesen.
80.
Das ist Verteidigungsministerium.
Ich glaube, Defense irgendwas.
Defense, bla bla.
Das ist so ein Forschungsfinanzierungsprogramm vom Defense Department.
Genau. Und die haben damals netterweise gesagt, hier, macht er mal so einen TCP-IP-Stack rein. Und der ist mit der vierten Version von BSD, also der Berkeley Software Distribution, ausgeliefert worden. Und war damit halt das erste Unix, was TCP-IP sprechen konnte.
Und dann haben sie das Internet auf TCP-IP umgestellt? Weil vorher war das ja, wie hieß das?
ARPANET?
Oder X25 oder so? Oder? Nee, X25 hat immer schon parallel existiert. Oder? Ja, aber die hatten vorher ein anderes Protokoll. Das IP, also das Internetprotokoll, hat sich auch entwickelt. Also vorher war diese Unterscheidung zwischen TCP und IP nicht da.
Ah, okay.
Ja, 82 ist so ein Stern aufgegangen, der jetzt gerade wieder beim
Untergehen ist.
Ach nee, der ist ja weggekauft worden. Der ist ja im Untergang zuvor gekommen. Der Abstieg hat begonnen damit, dass sie Microsoft-Server dann verkauft haben. Aber damals, 82, war es halt ein Riesending. Dieser Bill Joy war einer der Co-Founder von Sun Microsystems.
Und das war noch der Beginn der goldenen Unix-Zeiten in den 80ern.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Und die haben also bloß noch zusammen, die haben halt Workstations rausgebracht und dort auch,
die bezahlbar waren im Vergleich zu den Mini-Computern, die damals sonst benutzt wurden an Unis. Also so eine Sun-Workstation hat halt bloß ein paar tausend Dollar gekostet statt ein paar zehntausend.
Ja, ein großer Vertreter der goldenen Zeiten war dann das Unix System 5 von AT&T, 83 rausgekommen. Was Basis war für AIX, also von IBM?
Ja, da teilen sich ja schon die Linien. Also Unix unterscheidet man ja heutzutage in BSD-Derivate und System 5 Abstammende.
Genau, also wir haben ja diesen Stammbaum, habe ich hier ausgedruckt, als Internetausdrucker.
Wir haben das mal ausgedruckt.
Genau. Ist das nicht irgendwie so als super L-langes Poster?
Ja, da gibt es so ein, glaube ich, mittlerweile 14-seitiges.
Mit Forks und...
Da kann man 14 A4-Seiten nebeneinander hängen und dann hat man die fast komplette History von Unix an seiner Wand.
Genau, also es ist halt ziemlich wirr und zerteilt sich x-mal.
Einmal ich glaube, man kann es zusammenfassen mit jede größere Firma von IBM, Sun, Microsoft hatte halt ihr eigenes Unix zu einer bestimmten Zeit.
Also es gab das Ur-Unix und dann gab es Unixoide, also quasi...
Es splittet sich halt auf, so ein riesiger Baum.
Ja.
Und davon übrig, wenn man das jetzt ein bisschen überspringt, ist eigentlich nur noch so FreeBSD, NetBSD, also die BSD-Derivate in der einen Form, dann Linux als komplette Neuimplementation des Konzepts und die kommerziellen dümpeln so ein bisschen dahin.
Wobei es also dieses Sun-Betriebssystem heute noch als Solaris gibt, dann gibt es
ja, Solaris noch... ist vielleicht noch das aktivste der kommerziellen Unixe.
Ja, die versuchen sie dann auch irgendwie jetzt...
Was mit Mac OS X?
Ja, das ist jetzt die Frage, ob man das wirklich dazu zählen möchte. Also man kann es natürlich, aber...
Die dürfen sich Unix nennen.
Die haben die Unix-Spezifikation, ich glaube die Single Unix Specification, komplett implementiert und sind offiziell Unix damit. Das hat weder Linux noch BSD noch sonst was gemacht eigentlich.
Mhm.
Genau, also die goldenen 80er Jahre sind ja so weitergegangen, wie du schon gesagt hattest, dass es einen Haufen Unix-Derivate gab und jeder... Alle haben zwar irgendwie so ein bisschen erzählt, ja, das müsste man vereinheitlichen, aber naja, unterm Strich ist es trotzdem ganz schön, wenn man seine Kunden halt dadurch in eine Abhängigkeit bringt, indem man halt doch nicht ganz so super kompatibel ist und halt das Zeug immer nur auf dem Unix läuft, was man selbst verkauft.
Das hat also ihnen Microsoft später nachgemacht.
Genau, das hat ihnen Microsoft nachgemacht, aber da kommen wir vielleicht dann noch ein bisschen später zu. Ein anderer, den ich gern mit erwähnen würde, war der Andrew Tannenbaum. Der wollte halt auch so ein Unix-artiges Betriebssystem. Er war Professor gewesen und er wollte es gern auch seinen Studenten
ist er immer noch, oder?
Mal zeigen. Ja, Entschuldigung, ist er natürlich immer noch. Und der hat dann 87 war das auch sein eigenes Unix und das Ganze stammt ab von stammt, glaube ich, nirgendwo ab, oder?
Neue Implementierung.
Das hat man genau. Mit Studenten Sklavenarbeit implementiert.
Genau. Er hat also in der modernen Form der Sklavenarbeit Studenten benutzt, um...
Das war auch hauptsächlich für sein Buch. Also es war ein Lehrsystem, es war klein und übersichtlich und gut strukturiert. Also es war nicht für den echten produktiven Einsatz gedacht, sondern nur als Lernmittel für Studenten. Mhm. Und das Produkt daraus ist halt dieses Buch... Wie heißt es? Modern Operating Systems?
Hm. Ja, und genau. Wie ging es dann weiter?
Aber das Ganze eben als Open Source, ne?
Ja, hm. Naja, damals war es noch nicht Open Source, also man konnte sich die Quellen runterladen, aber da gab es halt rechtliche Beschränkungen, was man mit denen tut. Ich glaube nicht die kommerziell. Oder Matthias?
Ich würde sagen, die Quellen gab es komplett als Buch ausgedruckt. Also Modern Operating Systems ist Band 1 und Band 2 und eins von beiden waren die kompletten Quellen ausgedruckt. Ist aber schön zu lesen.
Und kommentiert.
Und kommentiert, vorbildlich sogar.
Hm.
Ja, da müsste man 88 noch POSIX vielleicht mal erwähnen.
Was er eben aus diesem Wir sind inkompatibel hervorgeht.
Ja, POSIX ist ein Standard. Portable Operating System. Irgendwas?
Interface for Unix, aber ich habe es hier vor mir. Kann es auch nicht auswendig.
Das ist so das minimale Subset, um so halbwegs wie ein Unix auszusehen. Also da sind viele Sachen nicht dabei, aber so grundlegend ist das Unix, wenn man das implementiert hat.
Hm. Stimmt es eigentlich, dass Microsoft Windows auch POSIX-kompatibel ist?
Ja.
Aber Windows und T4. Oder 351 sogar.
POSIX-Modul oder ich weiß nicht, wie man das da nennt.
Ach, sind das diese Windows Services for Unix oder Unix Services for
Windows? Nee.
Das nie.
Auf dem NT-Kern kann man so andere Betriebssystem-Personalitäten bauen. Da gibt es sowieso OS2-Kompatibilität, weil das ja mal so ein Projekt mit IBM war.
Hm. Und Microsoft hat auch mal ein eigenes Unix, ne?
Das Xenix. Xenix,
genau. Ja. Naja, jedenfalls hat dann dieser Torvalds, wann war das?
91.
91, angefangen auf dem Minix-Code basierend sein Betriebssystem.
Das war nicht auf dem Minix-Code basierend.
Oder? Hat er sich nicht mit dem Anto-Tannenbaum gestritten? Um die Offenlegung von dem Code oder irgendwas?
Aber erst später, oder?
Erst später.
Ich glaube, er hat Linux angefangen,
weil er die Minix-Quellen nicht bekommen hat, oder?
Oder frustriert er über irgendwas davon?
Es gibt nee, weil.
Torvalds-Buch.
Vielleicht sollte man es einfach nachschlagen.
Genau. Auf jeden Fall hat er sich später gestritten, weil ja Minix schon ein fortschrittliches Mikrokernbetriebssystem war und Linux einen großen monolithischen Kernel hat.
Soll ich jetzt was dazu sagen?
Als ja, bitte.
Betroffener hier. Bei einem monolithischen Kern ist halt alles, was der Betriebssystem Kern bereitstellen soll, als ein großer Blob zusammen. Und das bewirkt halt, dass wenn mein Netzwerkkartentreiber kaputt ist, dann kann das sein, dass der mir irgendwelche Dateien auf der Festplatte überschreibt. Also jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist halt möglich. Und bei Minix ist man den Weg gegangen, dass alle Treiber und so das wirklich Zentrale extra existieren und dass da noch Schutzsperren dazwischen sind.
Die aber an Performance kosten, ja?
Das war bei Minix, glaube ich, nicht das Problem, weil es war auch nicht als Produktivsystem gedacht.
Ja, da müssen wir vielleicht noch GNU erwähnen.
GNU is not Unix.
Genau, als Initiative halt ein freies Unix zu schaffen, dem dann aber irgendwie der Kernel noch gefehlt hatte.
Die haben noch gehört.
Genau. Ja, also der Kernel ist immer noch nicht fertig, der ist hört.
Faktisch ist Linux der GNU-Kernel.
Aber faktisch ist halt, genau.
Es ist aber auch ein bisschen unfair, weil ein Betriebssystem ist ja nie fertig. Und Hurd kann man ja schon ausprobieren.
Es läuft ja, GNOME läuft ja auf Hurd. Also zumindest lief es mal. Ich glaube, die haben wieder einiges umgeworfen, aber...
Ja, und warum entwickelt man denn jetzt so viele verschiedene Unixe und Linuxe? Was vor eins ist, sind doch die Patente, die Lizenzen, die damit reinspielen, oder?
Naja, wir müssen vor allen Dingen jetzt in den nächsten 2 Minuten hier den Bogen kriegen zum Tschüss sagen.
Wer wollte nicht schon immer sein eigenes Betriebssystem entwickeln?
Genau, das ist vielleicht die Antwort dazu. Dann spielten die ganze Sache mit rein, dass der Microsoft mit NT der ganzen Sache ziemlich viel Konkurrenz gemacht hat. Ja, und heute kann man eigentlich sagen, dass die großen Sachen mehr oder weniger am Dahinsterben sind. Also klar, es gibt noch Solaris und die haben nur auch ein Open Solaris draus gemacht.
Die haben alle so kleine Nischen gefunden und versauern da drin.
Ja, die haben alle eigene Ziele.
Ja,
das wobei, ist jetzt die optimistische Version des Gleichen.
Wobei die Nischen halt auch immer kleiner werden und irgendwann lohnt es sich dann eben nicht mehr für so eine Firma, den ganzen Apparat dahinter aufrechtzuerhalten. Da muss man schon sagen, dass Linux eigentlich dort sich ziemlich breit macht.
Ja, Linux hat halt den Vorteil für Firmen, dass man den Quellcode nehmen kann, irgendwelche Ideen ausprobieren kann und dass man halt das Rad nicht nochmal neu erfinden muss. Und dass es halt eine riesige Basis von Menschen auf der Welt gibt, die das weiterentwickeln. Auch wenn es wie so eine Art Code-Müllhalde ist.
Genau. Ja, und der Entwicklungsprozess. Aber naja, irgendwie funktioniert es dann doch. Ne? Gut, Apple hat mir schon gesagt, die sind auch mittlerweile umgeschwenkt. Das Darwin geht auf BSD oder genauer genommen, glaube ich,